Mein Name dann ist der Kurzwellensender, die Stimme von Türkei. Im Studio Nanka begrüßt Sie Murat Gökmen. Sie empfangen schon morgens an über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer Einschulungssendung bringen wir nach den Nachrichten die Senderin Sternstunde Anatolien, Vermächtnis der türkischen Völker und Highlights der türkischen Küche. Danach kommt türkische Musik. Jede Meldung, meine Damen und Herren. Die Außenminister von Türkei sowie 7 weitere Staaten haben die erschreckende, erniedrigende und inakzeptable Behandlung von Teilnehmern auf der Global Summit Flotte aufs Schärfste verurteilt. Die Aktivisten waren auf Anordnung des rechtsextremen israelischen Ministers für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir festgehalten worden. Neben Türkei unterzeichneten auch die Vereinigten Arabischen Emirate, Indonesien, Katar, Ägypten, Pakistan, Saudi-Arabien und Jordanien die gemeinsame schriftliche Erklärung. In der Stellungnahme heißt es, die Außenminister verurteilen aufs Schärfste die entsetzliche, erniedrigende und inakzeptable Behandlung der Teilnehmer der Flotte, die auf dem Weg nach Gaza war, durch den extremistischen israelischen Minister Itamar Ben-Gvir während ihrer Inhaftierung in Israel. Die Minister betonten, dass Ben-Gvirs vorsätzliche öffentliche Erniedrigung der Inhaftierten einen beschämenden Angriff auf die Menschenwürde darstelle. Zudem handelt es sich um einen klaren Verstoß gegen die Verpflichtungen Israels im Rahmen des Völkerrechts, einschließlich des humanitären Völkerrechts und internationalen Menschenrechtsnormen. Darüber hinaus verurteilten die Minister die illegalen extremistischen Provokationen sowie Gewalttaten, die von Ben-Gvir und anderen israelischen Amtsträgern gegen Palästinenser in den besetzten Gebieten verübt werden, aufs Schärfste und äußerten ihr tiefstes Bedauern darüber. Nach der internationalen Empörung über ein erniedrigendes Video von verschleppten Aktivisten einer Gaza-Hilfsflotte untersagt Frankreich dem rechtsextremen israelischen Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir die Einreise. Der französische Außenminister Jean-Noël Barrot begründete diesen Schritt im Online-Dienst X mit Ben-Gvirs unbeschreiblichen Handlungen gegenüber französischen und europäischen Bürgern, die an der Flotte beteiligt waren. Gemeinsam mit Italien fordert Frankreich zudem EU-Sanktionen gegen den Minister. Ab heute ist Itamar Ben-Gvir die Einreise auf französisches Territorium untersagt, erklärte Barrot. Gleichzeitig kritisiert er jedoch auch die Hilfsflotte. Wir missbilligen das Vorgehen dieser Flotte, die keinerlei nützlichen Effekt hat und die diplomatischen sowie konsularischen Dienste überlastet. Aber wir können nicht tolerieren, dass französische Staatsangehörige auf diese Weise bedroht, eingeschüchtert oder misshandelt werden. In dem von Ben-Gvir selbst veröffentlichten Video mit dem Titel Willkommen in Israel sind Dutzende Aktivisten gefesselt und kniend auf dem Deck eines Militärschiffes zu sehen, während die israelische Nationalhymne läuft. Der Minister verhöhnt darin die Aktivisten und schwenkt eine israelische Flagge. Teilnehmer der Flotte erhoben nach ihrer Freilassung schwere Vorwürfe und sprachen von Misshandlungen, sexuellen Übergriffen, Folter und Erniedrigungen durch israelische Sicherheitskräfte. Der Aktivist Julian Cabral berichtet, der Nachrichtenagentur AFP-Beamte hätten nur zum Spaß mit Gummikugeln geschossen und seien mit großer Gewalt vorgegangen, obwohl alle die Hände gehoben hätten. Bitten um medizinische Hilfe seien ignoriert worden und die Versorgungslage in der Haft sei prekär gewesen. Ein anderer Aktivist, Bilal Kitait, warf den Beamten vor, Tiere besser zu behandeln. Das Video löst eine weltweite Welle der Entrüstung aus. Deutschland, die USA, die EU, Frankreich, Italien und Spanien äußerten scharfe Kritik. Mehrere Staaten bestellten die israelischen Botschafter ein. Auch in Israel regte sich heftiger Widerstand. Außenminister Gideon Saar erklärte, Ben-Gvir habe dem Land mit dieser schändlichen Darbietung wissentlich Schaden zugefügt und sei nicht das Gesicht Israels. Regierungschef Benjamin Netanyahu distanzierte sich ebenfalls und betonte, das Verhalten entspreche nicht den Werten und Normen des Landes.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
Türkei hat den Terroranschlag auf einen Personenzug in der pakistanischen Provinz Belujistan scharf verurteilt und sein tiefes Beileid für die Opfer bekundet. In einer schriftlichen Stellungnahme vom Sonntag zeigte sich das türkische Außenministerium zutiefst betrübt über den Verlust von Menschenleben bei dem Attentat, das sich am Morgen ereignet hatte. Wir verurteilen diesen feigen Anschlag aufs Schärfste, beten zu Allah für diejenigen, die ihr Leben verloren haben, und sprechen ihren Familien sowie dem brüderlichen pakistanischen Volk unser Beileid aus, hieß es in der Erklärung des Ministeriums. Der türkische Sonderbeauftragte für den Normalisierungsprozess mit Armenien, Botschafter Serdar Kılıç, hat erklärt, dass die Öffnung der Bahnstrecke Akıl-Kelek-Kars für armenische Importe und Exporte einen neuen Schritt in den Handelsbeziehungen zwischen den beiden Nachbarländern markiere. Kılıç äußerte sich am Sonntag in einem Beitrag auf X und bezog sich dabei auf die vorige Ankündigung des armenischen Premierministers Nikol Paschinyan, die Bahnstrecke sei für den armenischen Außenhandel geöffnet worden. Das Weiße Haus hat betont, dass man sich bei den Verhandlungen über ein potenzielles Abkommen zwischen den USA und dem Iran an einem guten Punkt befinde. Bis zum endgültigen Abschluss könne es jedoch noch Tage dauern. US-Medienberichten zufolge bewertete ein hochrangiger Regierungsbeamter in einem Pressegespräch den aktuellen Stand der Verhandlungen. Der US-Beamte erklärte, mit einer Unterzeichnung noch am selben Tag sei nicht zu rechnen. Aufgrund des notwendigen Ratifizierungsprozesses im Iran könne sich der Abschluss noch über Tage hinziehen. Der Regierungsvertreter äußerte sich vorsichtig zuversichtlich: Wir sind derzeit an einem sehr guten Punkt, aber die Möglichkeit, dass das Abkommen scheitern könnte, besteht weiterhin. Zudem berichtete er, dass über letzte Details des Abkommens noch verhandelt werde. Es laufen noch Gespräche über einige Einzelheiten. Es gibt Formulierungen, die für uns wichtig sind, und es gibt Formulierungen, die für Sie wichtig sind. Zwar habe Irans oberster Führer Ayatollah Ali Khamenei den allgemeinen Rahmen der Vereinbarung bereits gebilligt. Ob daraus jedoch ein endgültiger Vertragstext resultiere, werde sich erst in Kürze zeigen. Dennoch betonte der Beamte, man blicke zuversichtlich auf den weiteren Verlauf des Prozesses. Die israelische Armee hat zwei palästinensische Städte im südlichen besetzten Westjordanland angegriffen, Ladenbesitzer zur Schließung ihrer Geschäfte gezwungen und Anwohner misshandelt, wie Augenzeugen und palästinensische Staatsmedien berichteten. Die Razzien fanden während der Hauptgeschäftszeiten statt, als die Stadtzentren voller Menschen waren, die sich auf das Opferfest Eid al-Adha vorbereiteten und nachdem die palästinensische Regierung einen Teil der Gehälter der Staatsbediensteten freigegeben hatte. Die Zahl der bestätigten Ebola-Fälle hat die 100er-Marke überschritten, da die Infektionen im Zuge des aktuellen Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo stark ansteigen. Dies geht aus einem Bericht der Gesundheitsbehörden hervor. Der vom Kommunikationsministerium veröffentlichte Bericht zeigt, dass das Virus seit seinem Ausbruch am 15. Mai in der Provinz Ituri bis zum 23. Mai 11 Gesundheitszonen in Kongo betroffen hat. Über 900 Verdachtsfälle wurden registriert. Und zum Schluss eine Sportmeldung, meine Damen und Herren. Präsident Erdogan gratuliert zum Super League-Aufsteiger Çorum FC. Präsident Recep Tayyip Erdogan hat dem Çorum FC zum Aufstieg in die Super League gratuliert. Die Mannschaft sicherte sich als drittes und letztes Team den Einzug in die höchste türkische Spielklasse. In einem Beitrag auf seinem Social-Media-Kanal schrieb Präsident Erdogan: Ich gratuliere dem Arca Çorum FC, der sich als letztes Team durch den Sieg im Playoff-Finale der Trendyol Erste League den Aufstieg in die Super League gesichert hat. Ich beglückwünsche die gesamte Vereinsgemeinschaft und all meine Brüder und Schwestern aus Çorum vom ganzen Herzen. Meine Damen und Herren, Sie hörten Nachrichten. Meine Damen und Herren, weiter geht es mit Musik. Sie hören Hande Yener mit dem Song Acı Veriyor. Es tut weh.
önce dedim ki onu alma yanına, benden önce, benden önce. Küçük bir şans daha istiyorum, bunu bütün kalbimle diliyorum. Küçük bir şans daha istiyorum, bunu bütün kalbimle diliyorum. Acı veriyor yeni baştan sevmesi. Bir gün benle, bir gün ayrı geçmesi.
Sternstunde Anatolien.
Im dämmerigen Licht einer Mätressenzelle im Anatolien des 13. Jahrhunderts war der Himmel für einen Lehrling, der fleißig am Lernen war, kein Panorama, das er mit Bewunderung betrachtete. Der Himmel war eine gewaltige Gleichung, die gelöst werden musste. Die hier vermittelte Astronomie, das sogenannte Ilm al-Haya, war weit entfernt von einer romantischen Erzählung, die lediglich die Namen der Sterne auswendig lernen ließ. In den Unterrichtsräumen dieser Region wurde der Himmel in eine rationale Maschine verwandelt, gezähmt durch Zahlen und begrenzt durch die scharfen Linien der Geometrie. Die anatolische Astronomie begriff den Himmel nicht als Bedeutungsraum, sondern als ein mathematisch modellierbares System von Bewegung. Die Grundlage dieser Ausbildung bildete das Modell des antiken griechischen Astronomen Claudius Ptolemäus. In diesem Modell ruht die Erde unbeweglich im Zentrum, während Mond, Sonne und Planeten auf ineinander verschachtelten, durchsichtigen Sphären getragen werden. Dass Planeten am Himmel manchmal zu verharren oder sich rückläufig zu bewegen scheinen, war für Lehrer und Schüler kein Geheimnis. Es war das mathematische Resultat eines Systems kleiner Kreise, die sich auf größeren Kreisen bewegen, der sogenannten Epizyklen. Ziel der Ausbildung war es nicht, die physikalische Beschaffenheit der Himmelskörper zu diskutieren, sondern exakt zu berechnen, wo sich ein Himmelskörper zu einem bestimmten Zeitpunkt am Himmel befindet. Der Weg zum Astronomieunterricht führt über die Hendesse, also die Geometrie. Doch dies war keine Geometrie auf einem flachen Blatt Papier. Der Schüler begegnete der sphärischen Trigonometrie. Während die Innenwinkelsumme eines Dreiecks in der Ebene 180 Grad beträgt, durchbrachen Dreiecke auf einer gekrümmten Grundfläche wie dem Himmel diese Regel. Bevor der Schüler zur Astronomie übergehen konnte, musste er lernen, wie Winkel auf einer Kugel gemessen und Bogenlängen zueinander ins Verhältnis gesetzt werden. In dieser Phase dient das Werk Gawami ilm al-Nugum von Ahmed al-Fagani als grundlegender Leitfaden. Al-Fagani vermittelte nicht nur theoretisches Wissen, sondern fasste auch numerische Konstanten zusammen, etwa die Größe der Erde, die Neigung der Ekliptik und die Anordnung der Planeten. Für den Schüler waren die Zahlen keine abstrakten Daten, sondern unverrückbare Grundlagen für alle künftigen Beobachtungen und Berechnungen. Nach dem theoretischen Rahmen trat der Schüler in die eigentliche Werkstatt der Astronomie ein, die Xish. Umfangreiche astronomische Tabellen, die einem Meer von Zahlen glichen. Diese Tabellen listeten die Positionen von Sonne und Planeten zu bestimmten Zeitpunkten auf. Doch da sich der Himmel ständig bewegte, konnte sie nicht jeden Moment abdecken. Hier lernte der Schüler durch Berechnung der Änderungsrate zwischen zwei Daten einen Zwischenwert zu bestimmen. Was heute wie ein einfacher mathematischer Schritt erscheint, erforderte damals enorme Aufmerksamkeit, Geduld und methodisches Wissen. So wurde der Astronomieunterricht weniger zu einer Praxis des Betrachtens des Himmels als zu einer Übung darin, die richtigen Beziehungen zwischen Zahlen herzustellen. Ein wesentliches Merkmal dieser Rechendisziplin in Anatolien war die Anpassung universeller Modelle an lokale Gegebenheiten. Die Regeln des Himmels waren universell, doch ihre Anwendung musste für jede Stadt neu angepasst werden. Hier kam das Astrolabium ins Spiel. In diesem Instrument, das den Himmel in die Handfläche bannte, befanden sich speziell für jede Stadt angefertigte Platten, sogenannte Schafihas. Eine für Konya gefertigte Platte lieferte in Sivas nicht dieselbe Genauigkeit, da der Himmel je nach Breitengrad unterschiedliche Höhen und Winkel aufweiste. Dadurch wurde die Astronomie unmittelbar mit der Geographie Anatoliens verknüpft. Das konkreteste Ergebnis dieser lokalen Anpassung war die Bestimmung der Qibla-Richtung. Eine auf einer flachen Karte gezogene Linie zwischen zwei Punkten stellte auf der kugelförmigen Erde nicht den kürzesten Weg dar. Der in der Medresse ausgebildete Astronom betrachtete die Erde als Kugel, um die Richtung zwischen einer Stadt und Mekka zu bestimmen. Er berücksichtigte, dass zwischen zwei Punkten ein Bogen verläuft, keine gerade Linie. Durch die Konstruktion sphärischer Dreiecke entwickelte sich das Ilm al-Haya von einer Disziplin zum Verständnis des Himmels zu einem angewandten mathematischen Feld zur Richtungsbestimmung auf der Erde. Ebenso wurden die Muwawiqits, die durch Messung der Sonnenhöhe die Zeit bestimmten, zu institutionellen Vertreter dieser Rechentradition im städtischen Leben. Dieses technische Wissen wurde nicht nur durch Instrumente, sondern auch durch eine umfangreiche Texttradition weitergegeben. Werke von Gelehrten wie Nasr ad-Din at-Tusi dienten in Anatolien als Referenz. Doch diese Texte blieben nicht als passive Autorität in Bibliotheken stehen. Die Tradition von Sara und Hasia, also Randkommentaren, zeigte, wie Wissen in Anatolien lebendig gehalten wurde. Lokale Breitenkorrekturen, erklärende Anmerkungen zur Vereinfachung von Berechnungsmethoden oder Hinweise auf technische Fehler belegten, dass Wissen kontinuierlich überprüft und entwickelt wurde. Die Astronomie in der anatolischen Medresse formte somit eine disziplinierte Denkweise. Durch Xisch numerisch strukturiert, durch Astrologie lokal angepasst und durch Kommentierungstradition ständig aktualisiert. Der Himmel war keine furchteinflößende Unbekannte mehr, sondern ein Feld, das berechnet, gemessen und geteilt werden konnte. Diese rechnerische Denkweise bildete die Grundlage für ein Wissensreservoir, das von den Zahlen am Rand von Pergamenten in die steinerne, räumliche und architektonische Genialität der Seldschuken und Osmanen überging.
Sternstunde Anatolien.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
Vermächtnis der türkischen Völker.
Wenn die Nacht sich langsam auf die Schultern der Welt legt, beginnt der Wind der fernen Steppen erneut zu sprechen. Eine Stimme erhebt sich. Sie ist nicht nur eine Melodie und nicht bloß eine Erinnerung. Diese Stimme gehört den Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, den Häusern, die sie zurückließen, und den Horizonten, zu denen sie sich nicht mehr umzudrehen wagten. Es ist die Stimme jener, die ihre Wurzeln selbst dann in sich tragen, wenn sie aus ihrer Heimat gerissen wurden. Es ist das Echo jener uralten Geschichte, in der Migration und Erinnerung, Abschied und Widerstand untrennbar miteinander verwoben sind. Heute laden wir Sie zu einer Reise ein, die über Zeit und Raum hinausführt. Es ist eine Reise, die nicht von Landkarten, sondern von Erinnerungen gezeichnet wird. Auf dieser Reise weisen uns keine Kompasse den Weg, sondern Volkslieder. Denn manche Wege lassen sich nur durch ein Lied finden und manche Wunden können nur durch eine Melodie sprechen. Migration. Ein einziges Wort, das unzählige Abschiede in sich trägt. Den letzten Blick an der Schwelle einer Tür. Die stillen Tränen einer Mutter. Die Trennung, die ein Kind nicht begreifen kann, und die schweigende Akzeptanz eines alten Menschen. Migration ist nicht bloß ein Ortswechsel, sie bedeutet, dass eine ganze Welt aus ihrer Erde gerissen und in einen anderen Boden gepflanzt wird. Auch die Geschichte der Migration der Türken ist ein großer Zug, der sich aus den Tiefen der Zeit bis in die Gegenwart erstreckt. Sie begann in den endlosen Steppen Türkistans, wo Gemeinschaften auf der Suche nach neuen Lebensräumen aufgrund von Klima, Dürre und harten Lebensbedingungen zu Pferd aufbrachen und den Himmel zu ihrem Kompass machten. Wohin sie auch gingen, nahmen sie ihre Sprache, ihren Glauben und ihre Lebensweise mit. Mit der Zeit wurden diese Wanderungen nicht nur von Naturbedingungen geprägt, sondern auch durch Kriege, politische Unterdrückung und Invasionen vertieft. Von den Hunnen über die Göktürken bis hin zu den Uiguren und okkusischen Stämmen verbreiteten sich zahlreiche Gemeinschaften über unterschiedliche Regionen. Heimatorte wurden verlassen, Verluste erlitten, doch jede Migration trug zugleich auch eine Erinnerung mit sich. Selbst wenn die Zelte abgebaut wurden, lebten Epen, Erzählungen und Volkslieder weiter. In diesem weiten Raum, der sich von Anatolien über den Balkan bis in den Kaukasus und nach Sibirien erstreckt, bedeutete Migration nicht nur Zerstreuung, sondern vielmehr das Knüpfen neuer Verbindungen und das erneute Wurzelschlagen in fremder Erde. Jeder neue Trieb trug die Erinnerung der Vergangenheit in die Zukunft. In der weiten Geografie der türkischen Welt ist Migration nicht nur ein historisches Ereignis, sondern eine Form des Daseins. Auf diesem großen Weg, der von den grenzenlosen Steppen Turkestans bis zu den Bergen Anatoliens, von den nebligen Hängen des Kaukasus bis zu den melancholischen Ebenen des Balkans führt, begleiten den Menschen manchmal das Hufklappern der Pferde, manchmal der Klang der Kopus, am meisten jedoch die Volkslieder. Denn das Volkslied ist das Gedächtnis der Migration. Ein Mensch kann sein Zuhause zurücklassen, aber nicht seine Stimme. Ein Volk kann vertrieben werden, aber seine Sprache kann nicht verstummen. Deshalb entstehen gerade auf den Wegen der Verbannung die meisten Lieder. Dort, wo Worte nicht mehr ausreichen, beginnt die Melodie zu sprechen und erzählt von Schmerz, Sehnsucht und Verlust. In den verschiedenen Regionen der türkischen Welt werden Volkslieder in unterschiedlichen Sprachen, aber mit demselben Herzen gesungen. Dass eine Melodie aus den kasachischen Steppen und eine Klage aus der Krim, die Sehnsucht der Uiguren und das Heimweh Anatoliens dieselben Gefühle tragen, ist kein Zufall. Denn Schmerz und Sehnsucht kennen weder Geografie noch Sprache. Diese Lieder sind nicht nur Ausdruck von Trauer, sondern zugleich auch Widerstand. Selbst wenn vertriebene Gemeinschaften ihre Heimat, ihr Land und sogar ihren Namen verlieren, bewahren sie ihre Existenz, solange sie ihre Lieder behalten. Denn Volkslieder sind mündliche Archive, die Erinnerungen tragen. Deshalb können Migration und Gedächtnis nicht voneinander getrennt werden. Das Gedächtnis ist der letzte Ast, an dem man sich festhält. Und Migration ist die Prüfung dieses Astes durch den Wind. Selbst wenn Völker alles zurücklassen, tragen sie vor allem ihre Erinnerungen, ihre Stimmen und ihre Lieder mit sich. Die Volkslieder, die in der türkischen Welt die Spuren der Migration tragen, erzählen nicht nur von geografischer Bewegung, sondern von Trennung und dem tiefen Widerstand, der daraus entsteht. In den Liedern des Exils, von der Krim über Ahıska bis in die Heimat der Uiguren und auf den Balkan, hört man die Dunkelheit der Eisenbahnwaggons, die Stille verlassener Häuser und den Schatten der zurückbleibenden Heimat. Doch diese Trauer ist keine passive Klage, sondern ein kultureller Widerstand, der durch den Willen des Erinnerns aufrechterhalten wird. Denn diese Lieder werden gesungen, um nicht vergessen zu werden, und ein Volk, das sich erinnert, verliert seine Existenz nicht. Dieses gemeinsame Gedächtnis verbindet die Gemeinschaften der türkischen Welt über unsichtbare Bande hinweg. Die Saz des aserbaidschanischen Aşık, das Epos des kirgisischen Manas-Erzählers, der türkmenische Bakşı und der anatolische Volksdichter schöpfen aus derselben Wurzel. Migration bedeutet in diesem Gedächtnis nicht nur Verlust, sondern zugleich Wiedergeburt und die Neuerschaffung von Identität. Volkslieder schlagen Brücken zwischen Vergangenheit und Zukunft, denn ein Lied trägt nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Zukunft in sich. Solange das Lied weiterlebt, lebt auch die Erinnerung weiter. Solange die Erinnerung lebt, bleibt die Identität bestehen. Und solange die Identität bewahrt wird, bleibt auch ein Volk bestehen.
Oh,
Vermächtnis der türkischen Völker.
Meine Damen und Herren, weiter geht es mit Musik. Sie hören Erkin Koray mit dem Song Sevince, wenn man liebt.
Sevince,
Highlights der türkischen Küche.
Werte Hörerinnen und Hörer an den Radiogeräten, merken Sie sich den 21. Mai 2026 vor. Denn an diesem Tag beginnt die Woche der türkischen Küche, die unter Schirmherrschaft von Emine Erdoğan, der Ehefrau von Präsident Recep Tayyip Erdoğan, veranstaltet wird. Das Event, das in diesem Jahr bereits zum 5. Mal organisiert wird, steht unter dem Motto »Ein Erbe an einem Tisch« und dauert bis zum 27. Mai. Im Rahmen dieser besonderen Woche wird der Jahrhunderte alte kulturelle Reichtum der türkischen Cuisine der ganzen Welt erneut nähergebracht. Wenn Sie bereit sind, beginnt jetzt unsere Gaumenreise, deren Duft sich von Ihren Ohren bis in Ihr Herz ausbreiten wird. Bleiben Sie dran und schenken Sie uns Gehör.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Highlights der türkischen Küche, meine Damen und Herren. Im vergangenen Programm hatten wir Ihnen über die Vorbereitung in der türkischen Küche für den Winter erzählt. In dieser Ausgabe möchten wir weitermachen und einige Details geben. Wie im vorherigen Programm erwähnt wurde, ist die wichtigste Vorbereitung für den Winter, dass Obst und Gemüse getrocknet werden. Gemüse und Obst wie Paprikaschoten, Auberginen, Bohnen, Tomaten, Apfel, Pflaume und Maulbeeren werden getrocknet und im Winter bei der Zubereitung von Gerichten und bei verschiedenen Kaltschalen verwendet. Auf der anderen Seite ist es in ländlichen Gebieten üblich, dass Lebensmittel mit Fleisch für den Winter zubereitet werden. So werden Hackfleisch und kleingeschnittene Fleischstücke gebraten und nach Hinzufügen vom Salz gekühlt. Dieses Dörffleisch wird überwiegend bei der Zubereitung von Winterspeisen verwendet. Es ist auch bekannt, dass neben Schinken und Wurst Fleisch, Knochen und einige Fischsorten getrocknet oder durch Räucherung für den Winter aufbewahrt werden. Eine weitere traditionelle Vorbereitung der türkischen Küche für die kalte Jahreszeit ist, dass verschiedene Gemüse- und Obstsorten eingelegt werden. Und das heißt im Türkischen Turşu. Beim Eingelegten, also Turşu, ist das Prinzip ganz einfach. Und zwar wird das Gemüse oder Obst mit Wasser, Essig und Zitrone zusammengefügt. Die Logik beim Eingelegten ist, dass Lebensmittel fermentiert werden. Beim Eingelegten sollte man nicht vergessen, ein Teeglas Essig, 1 Liter Wasser und 3 Suppenlöffel Meeres- oder Steinsalz einzugeben. Um ein besonderes Aroma zu verleihen, kann in Turşu Petersilie, Dill, Sellerieblätter, Thymian oder einen Knoblauchzehe hinzugefügt werden. Die beliebteste Sorte hierbei ist Karışık Turşu, also eingelegtes mit verschiedenen Gemüse- und Obstsorten. Bei der Karışık Turşu handelt es sich um in einer Salzlake eingelegtes Gemüse, das sich hervorragend als Beilage zu vielen Gerichten eignet. Die Zubereitung nimmt etwas Zeit in Anspruch, aber dafür haben Sie ein bunt gemischtes Gemüse im Glas. An dieser Stelle möchten wir Ihnen verraten, wie das eingelegte Gemüse zubereitet wird. Als erstes alle Gläser und Deckel gut reinigen und anschließend am besten im heißen Wasser sterilisieren. Als nächstes das Gemüse gründlich waschen und überprüfen, dass es keine auffälligen Stellen hat und gut aussieht. Dann geht es an die eigentliche Zubereitung. Dafür alle Zutaten in kleine Stücke schneiden, den Weißkohl halbieren und den Strunk entfernen. Die Blätter einfach mit Längs- und Querschnitten in grobe Stücke schneiden. Die Karotten entweder schälen oder sehr gut putzen und dann ebenso in grobe Stücke schneiden. Von der Paprika den Strunk sowie die Kerne entfernen und zunächst in Streifen, dann in Würfel schneiden. Alle Zutaten in ein Glas geben und dabei möglichst abwechslungsreich schichten. Den Knoblauch in Stücke schneiden und zwischen den Schichten verteilen. Das Lorbeerblatt gerne mittig im Glas platzieren. Die letzte Schicht bildet die in Scheiben geschnittene Zitrone, zwischendurch alles kräftig hinunterdrücken, damit so wenig Luft wie möglich im Glas verbleibt. Das Salz und den Zucker im Wasser auflösen und den Essig hineinrühren. Diese Mischung anschließend über das Gemüse im Glas geben, bis alles gut bedeckt ist. Das Glas verschließen und 2 Wochen lang warten, bis das eingelegte Gemüse ein wenig fermentiert ist. Nach dem Öffnen in den Kühlschrank stellen und zu vielen Mahlzeiten als köstliche Beilage servieren. Die Türken mögen es sehr, in den kalten Wintertagen eine warme Suppe zu essen. Hierbei nimmt die Tarhana-Suppe einen besonderen Platz ein. In ländlichen Gebieten ist es üblich, dass man beim Frühstück Tarhana-Suppe isst. Tarhana ist eine beliebte Suppe in der Türkei und das Pulver für diese Suppe wird in den Sommermonaten vorbereitet. Tarhana ist eine vergorene und getrocknete Mischung aus Mehl und Gemüse, die in der türkischen Küche für die Zubereitung von Suppen verwendet wird. Zur Herstellung werden zuerst Gemüse wie Paprikaschoten, Zwiebeln und Tomaten weich gekocht und püriert oder kleingeschnitten roh verwendet. Anschließend wird das Püree mit Mehl und meist auch Grieß zu einem Teig verknetet, der zugedeckt einige Tage garen muss. Dann wird er in kleine Stücke zerteilt, flach ausgebreitet und an der Luft getrocknet. Noch leicht feucht zwischen den Händen zerrieben und ein weiteres Mal getrocknet. Für ein besonders feinkörniges Ergebnis kann die Tarhana schließlich gesiebt und ein drittes Mal getrocknet werden. Für die Zubereitung von Tarhana-Suppe wird das Tarhana-Pulver in etwas Wasser aufgelöst. Anschließend wird dieser Brei in kaltes Wasser gegeben und unter ständigem Rühren aufgekocht, bis die Suppe eine cremige Konsistenz annimmt. Zum Abschluss wird mit Salz, Paprikapulver und Butter oder Margarine abgeschmeckt. In einer weniger traditionellen Methode werden Tomatenmark und Hackfleisch in Butter angebraten, kalte Brühe oder Wasser hinzugegeben, das Tarhana-Mehl eingestreut und alles unter ständigem Rühren zum Aufkochen gebracht. Vor dem Servieren können noch Croissants hinzugegeben werden. Es gibt auch Tarhana-Varianten mit Sucuk, Turşu, Tomaten oder geschnittenen Brühwürstchen als Einlage. Regional wird ein Teil des Wassers durch Milch ersetzt, was eine helle und cremigere Tarhana-Suppe liefert. Ein besonderes Highlight der türkischen Küche für die kalten Wintertage ist Pekmez. Pekmez ist eine Art süße Melasse aus Türkei, die auch in einigen anderen Ländern unter anderen Namen hergestellt wird. Am häufigsten wird Pekmez aus dem reduzierten und gereinigten Saft von Trauben hergestellt, obwohl es auch aus einer Vielzahl anderer Früchte wie Zuckerrüben, Maulbeeren, Birnen, Pflaumen und Äpfeln hergestellt werden kann. Wenn diese Melasse aus Datteln hergestellt wird, wird sie als Dibis bezeichnet. Und wenn sie aus Johannisbrot hergestellt wird, kann sie Keçiboynuzu so Pekmez'e genannt werden. Es gibt verschiedene Arten, Pekmez zu machen, aber die gebräuchlichste ist, mit frischen Trauben zu beginnen. Die Trauben werden gepresst und der Saft gesammelt. Als nächstes wird der Saft erhitzt, um den Prozess der Reduktion zu einem Sirup zu beginnen und ihnen zu sterilisieren. Während der Kochzeit wird dem Saft eine spezielle Erde zugesetzt, um Verunreinigungen zu entfernen. Nach dem ersten Garvorgang wird es einige Zeit ruhen gelassen, damit die gesamte Erde und andere Sedimente zu Boden sinken und entfernt werden können. Der Pekmez wird dann ein zweites Mal erhitzt, so dass er bei schwacher Hitze zu einem dicken Sirup reduziert wird. Dieser dicke Sirup wird dann in Flaschen abgefüllt und Pekmez ist fertig. Die gleichen Ergebnisse können zu Hause erzielt werden, indem man reinen Traubensaft zu sich nimmt oder den Saft aus frischen Trauben auspresst und ihn dann viele Stunden bei schwacher Hitze erhitzt. Der resultierende Sirup hat möglicherweise nicht die gleichen subtilen Geschmackselemente wie echtes Pekmez, kann aber auf die gleiche Weise verwendet werden. Meine Damen und Herren, wieder einmal sind wir am Ende angelangt. Im heutigen Programm haben wir Ihnen weiterhin über die Vorbereitung in der türkischen Küche für den Winter erzählt. Im kommenden Programm werden wir weitermachen. Auf Wiederhören!
Highlights der türkischen Küche.
Und dann zum Schluss noch einmal Musik, Sören Theoman mit dem Song Tamircichra, zu Deutsch Lehrling des Werkstattmeisters.
Gönlüme bir ateş düştü, yanarlar yanar yanar. Ümit gönlümün ekmeği, umar ha umar umar. Elleri yak yumuk yumuk, o jeli tırnakları. Nerelere gizlesin şu avucun asırları. Otomobili tamire geldi, dün bizim tamirhane. Görür görmez vurularak başladım ben sevmeye. Ayağında uzun etek, dalga dalga saçları. Ustam seslendi uzaktan, oğlum al takımları. Ustam seslendi uzaktan, oğlum al takımları. Bir romanda okumuştum buna benzer bir şey. Cildi parlak, kağıt kaplı, bağlı bir kitaptı. Ne olmuş, nasıl olmuşsa aşık olmuştu genç kız. Yine böyle bir durumda tamirci çırağına. Ama dedim ki bugün giymeyim tulumları. Arkası puslu aynamda taradım saçlarımı. Gelecekti bugün geri arabayı almaya. O romandaki hayali belki gerçek yapmaya. Durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Öylece baka kaldım ben, gözümü ayırmadan. Arabanın kapısını açtım girsin içeri. Kaptı ilal kaşları, sordu kim bu serseri. Kaptı ilal kaşları, sordu kim bu serseri. Çekti gitti arabayla, egzosuna doldum. Gözümde tomurcuk yaşlar, ağır ağır doruldum. Ustam geldi sırtıma vurdu, tut dedi romanları. İşçisin sen işçi kal, giy dedi tulumları. İşçisin sen işçi kal, giy dedi tulumları. İşçisin sen işçi kal, giy dedi tulumları. İşçisin sen işçi kal, giy dedi tulumları. Oh,
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
هنا اذاعة صوت ترکیه.
دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Ovdi Radio Glas Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui è la radio la voce della Turchia.
Esta es la voz de Türkiye.
Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
Юфлет Зъри и Türkiye.
Це ли е Турски чешен радио станция?
Инджа Анкара Радио Садае Türkiye.
Да, да Türkiye ранг радио да.
Хосуме Türkiye и Зайна Радио Каяна.
Петершия Радио Садбури Türkiye Скма.
Овода Türkiye Үни Радиосо.
Айч Радио Воча Türkiye.
Говорит голос Türkiye.
Эфирда Türkiye Овоза.
Гитлеяр Türkiye'nin tetiği radyosu.
Ye Sıday Türkiye.
Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
Edo İfonitis Türkiye.
Oldi Radyo Glas Türkiye.
Giderre bir yamuriye Türkiye.
İni Adela Radyo Suara Türkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
Este radio voz de Türkiye.
こちらはトルキエの声ラジオです。
ズボルはグラソットなトルキエ。
エフィルでトルキエオボズラジオさ。
イッツトルキエハンギアラジオや。
オブデラジオグラストルキエ。
トルキエウネラジオソ。
ブラス、トルキエニンセシラジオソ。
Zum Abschluss das wichtigste in Schlagzeilen. Die Außenminister von Türkei sowie 7 weitere Staaten haben die erschreckende, erniedrigende und inakzeptable Behandlung von Teilnehmern auf der globalen Summitflotte aufs Schärfste verurteilt. Nach der internationalen Empörung über ein erniedrigendes Video von verschleppten Aktivisten einer Gaza-Hilfsflotte untersagt Frankreich dem rechtsextremen israelischen Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir die Einreise. Türkiye hat den Terroranschlag auf einen Personenzug in der pakistanischen Provinz Belujistan scharf verurteilt. Meine Damen und Herren, somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Die Sendung wurde von Murat Gökmen moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Gepleyer Türkiye'nin Ses Radyosu.